Yes, richtig schön hier zu sein heute Morgen in Clausthal. Ich war schon mal da vor einem Monat, vielleicht kennen mich da noch ein paar Gesichter von dort. Ich war mit Angelika da, als sie hier gepredigt hat und freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Auch vielen Dank an der Stelle an Pastor Albert, dass er mich hier predigen lässt. Genau, dass ich die Ehre habe, hier zu predigen, heute euch das Wort zu bringen. An der Stelle auch liebe Grüße von Pastor Albert. Er lässt sehr herzlich grüßen. Genau, er denkt an uns heute Morgen. Yes. Ich möchte geliebt werden. Ich brauche das. Und ich glaube, so geht es nicht nur mir, sondern vielleicht auch dir heute Morgen, ob das nun der beste Freund ist, der Ehepartner, die Eltern oder das eigene Kind. Wir alle erwarten irgendwie Liebe oder wir alle brauchen Liebe, wir alle möchten Liebe von diesen Menschen. Und ich empfinde, dass bei diesen Menschen, die uns lieben, dass wir da bereit sind, auch diese Menschen eher zu lieben. Da fällt es uns irgendwie einfacher, diesen Menschen auch Liebe entgegenzubringen. Ich finde, das ist eine ganz natürliche Reaktion. Doch wie gehen wir mit Menschen um, die uns nicht lieben oder die uns sogar hassen? Das ist heute Morgen eine der Fragen. Und wir wollen uns heute Morgen anschauen, was hat uns Jesus zum Thema Liebe zu sagen. Jesus setzt nämlich die Messlatte ganz schön hoch. Vollkommene Liebe ist der Anspruch und deshalb ist auch vollkommene Liebe heute der Predigttitel. Jesus lädt dich und mich heute ein, mach dich auf den Weg zu dieser vollkommenen Liebe, mit der Jesus uns liebt und mit der wir auch andere lieben. Der Predigttext heute ist Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Ihr könnt sehr gerne mitlesen auf eurer Bibel, in eurer Bibel. Ich lese aus der Schlachterübersetzung, damit ihr genau wisst, wo ich bin. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir können in diesem Text drei Schritte erkennen auf dem Weg zu dieser vollkommenen Liebe. Schritt 1 ist die Liebe zu Menschen, die uns lieben. Schritt 2, meinen Nächsten lieben. Und Schritt 3, das ist dann, was Jesus sagt, was er als vollkommene Liebe definiert, die Liebe zu unseren Feinden sogar. Schritt 3, meinen Feind lieben. Bevor wir uns diesen Schritten widmen, wollen wir uns erstmal den Kontext dieses Abschnitts anschauen zusammen, um Jesu Worte auch richtig verstehen zu können. Unser Abschnitt heute ist ein Teil der Bergpredigt, die Jesus auf einem Berg hielt, deswegen auch der Name Bergpredigt. Und Jesus folgt das erste Mal an dieser Stelle, dass eine große Menge an Menschen. Warum? Er hatte zuvor alle Krankheiten der Menschen, die ihm in der Region, also wie so Bundesland, Region, Galiläa, begegnet waren, geheilt und hatte verkündigt, das Königreich Gottes ist angebrochen. Also er hatte geheilt und hatte gesagt, Leute, das Reich Gottes ist da. Und deswegen sind ihm die Menschen gefolgt und haben gesagt, okay, wir wollen mehr hören von Jesus. Diese Menschen lehrt Jesus in der Bergpredigt. Wichtig zu beachten und was auch mir beim Lesen erstmal aufgefallen ist, bei der Predigtvorbereitung aufgefallen ist, Jesus spricht hier ja zu Juden. Manchmal vergessen wir das, wir denken manchmal, okay, die Bibel wurde für uns Deutsche oder für uns hier in Europa oder geschrieben, aber Jesus spricht zu Juden. Und deshalb gibt es mindestens zwei Dinge, die Jesus tut, vielleicht fallen euch auch mehr ein, die Menschen zu damaliger Zeit direkt verstanden haben, als sie Jesus gehört haben, als sie ihn gesehen haben. Wir aber heutzutage brauchen so ein bisschen Übersetzungsarbeit oder so ein bisschen Hintergrundinformationen, um das richtig zu verstehen, um das richtig einordnen zu können, was Jesus da tut. So, die erste Hintergrundinformation ist, Jesus predigt von einem Berg aus. Das hat auf jeden Fall was mit der verbesserten Akustik zu tun. Wenn man irgendwo hoch steht, dann können die Leute einen besser verstehen. Deshalb bin ich vielleicht auch ein bisschen erhöht. Nee, ich glaube nicht. Allerdings, nicht nur die Akustik war besser, sondern Jesus verhält sich fast genauso, wie es auch schon Mose am Berg Sinai getan hatte, im Alten Testament. Dort gab Mose nämlich am Berg Sinai dem Volk Israel die 10 Gebote, die, ich glaube, uns ein Begriff sind, 10 Gebote, die direkt von Gott kamen, also Gebote, die Gott direkt den Menschen gegeben hatte. Und auch Jesus riet dem Volk Israel, den Juden, Gebote direkt von Gott mit auf den Weg. Jesus lernt die Menschen in der Bergpredigt, welche moralischen Prinzipien im Reich Gottes, das nun angebrochen ist, welche Prinzipien gelten. In Ergänzung zu den 10 Geboten, nach denen sie bisher gelebt hatten. Jesu Gebot zur vollkommenen Liebe ist also nur eins von mehreren Geboten, die er immer mit denselben Worten einleitet. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. So macht Jesus das auch beim Thema Gewalt, Ehebruch, Schwur und eben auch bei der Liebe zu den Feinden. Die zweite Info, die ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass Jesus sich im ersten Vers unseres Abschnittes, im Vers 43, auf etwas, das gesagt ist, bezieht. In 3. Mose 19, Vers 18 lesen wir nämlich von dem Gebot Gottes an das Volk Israel, und zwar zur Nächstenliebe. Dort steht, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das heißt, die Juden wussten, okay, es gab ein Gebot von Gott, ich soll meinen Nächsten lieben. Vielleicht fragst du dich jetzt aber, wo in der Bibel steht denn, dass ich meinen Feind oder dass man seinen Feind hassen soll? Ich darf dir eins heute Morgen mitgeben, du wirst nirgends in der Bibel ein Gebot finden, von Gott, deine Feinde zu hassen. Allerdings sehen wir, dass die Haltung, man solle seine Feinde hassen, unter den Juden ja, weit verbreitet war. Das hat sich so durchgezogen. Sogar König David, der wohl prominenteste und einflussreichste König Israels, der macht seine Haltung zu seinen Feinden sehr deutlich. Wir lesen dort im Psalm 139, Vers 21 bis 22. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Schon sehr harter Tobak. Wenn du diese Psalmen liest, dann werden dir viele weitere ähnliche Aussagen Davids begegnen. Davids. Doch Gott hat sich nie geändert. Er war, ist und er wird immer der Gott der Liebe sein. Gott selbst ist die Liebe. Und das macht Jesus auch nochmal deutlich. Er sagt, okay, ihr habt das Gebot gehabt, eure Feinde, eure Nächsten zu lieben. Und ich gehe einen Schritt weiter. Wir wollen auch unsere Feinde lieben. Lasst uns nun also zurückkommen zu den verschiedenen Schritten, die ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert, angespoilert habe. Der erste Schritt, Menschen lieben, die mich lieben. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Ich habe in meinem Leben Menschen, von denen ich weiß, dass sie mich lieben. Und wenn sie mir auch alles nur vorspielen würde, ich weiß, Jesus liebt mich. Ich habe jemanden, der mich liebt, Jesus liebt mich. Diese Menschen, inklusive Jesus, die liebe ich meistens eher gern zurück. Ich bemühe mich dann auch, diesen Menschen zu zeigen, hey, ich habe dich lieb. Aus meiner Erfahrung weiß ich aber auch, das klappt nicht immer. Oft sind es sogar die Menschen, die ich am meisten liebe, die ich auch irgendwie am meisten oder am heftigsten verletze. Dennoch gilt die Tendenz, wer mich liebt, den liebe ich in den meisten Fällen auch zurück. Doch die Aussagen Jesu zu diesem Schritt zeigen, diese Art von Liebe ist eher einfach, das ist in der Regel nicht etwas, wo wir gleich Gott um Hilfe bitten. Ich kann mich nicht daran erinnern, gebetet zu haben, Herr, hilf mir diejenigen, die mich lieben. Das ist irgendwie ein bisschen paradox, wobei das vielleicht manchmal auch nicht schaden würde. Etwas, für das wir vielleicht ein bisschen mehr, oder wo ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Gebet brauche, ist der nächste Schritt. Meinen Nächsten lieben. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Und hier wird es schon ein bisschen herausfordernder. Unseren Nächsten zu lieben, das bedeutet, dass wir die Menschen in unserem Umfeld lieben, zu denen wir nicht unbedingt eine liebevolle Beziehung haben, aber mit denen wir in unserem Alltag in Berührung kommen, in Kontakt kommen. Menschen, die uns vielleicht gar nicht richtig kennen und die wir auch gar nicht kennen. Also da ist kein Beziehungsverhältnis da. Wir lesen in der Bibel das Gleiche vom barmherzigen Samariter. In Lukas 10, Vers 25 könnt ihr das nachlesen. Dieses Gleichnis erzählt Jesus auf die Frage eines Menschen, wer ist denn mein Nächster? Also wenn der Schritt 2 ist, mein Nächsten lieben, dann ist die Frage automatisch da, wer ist mein Nächster? In dem Gleichnis, das Jesus erzählt, geht es darum, dass ein Mensch einem anderen verletzten Menschen vorfindet, ihm hilft und ihm mit allem, was er braucht, versorgt. Im Gegensatz zu zwei religiösen Führern zu damaliger Zeit, die den verletzten Mann gesehen haben, aber einfach dann vorbeigelaufen sind, ihn ignoriert haben. Jesus macht also deutlich, gerade der ist mein Nächster, der auf Hilfe angewiesen ist. Derjenige ist mein Nächster, den ich unterstützen und den ich helfen kann. Was ist mit unserem Arbeitskollegen, der uns erzählt, wie schlecht es ihm gerade geht? die genervte Kassiererin im Supermarkt, der Obdachlose auf der Straße, unser älterer Nachbar. Die Liebe zu Menschen, zu denen wir keine Beziehung haben, ist der nächste Schritt hin zu dem, wo Jesus mit uns gehen möchte, hin zur vollkommenen Liebe, weil sie unser aktives Handeln erfordert, ohne dass wir einen Vorschuss an Liebe bekommen haben. Wir lieben, ohne dass uns jemand zuerst mit Liebe begegnet ist. Und dieser Schritt erfordert schon einen Schritt heraus aus der Komfortzone und hinein in Großzügigkeit, in Hilfe und Hingabe für andere Menschen. Doch jetzt kommen wir zum Höhepunkt von vollkommener Liebe. Dritter Schritt, mein Feind lieben. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt an der Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Kennst du das? Du sitzt im Auto oder auf dem Fahrrad oder bist sonst auf der Straße zu Fuß unterwegs und ein anderer Teilnehmer am Straßenverkehr benimmt sich total daneben. Ja? Er nimmt dir die Vorfahrt oder er bremst dich aus oder er macht sonst irgendwas Gefährliches, fährt rücksichtslos. Solche Situationen kommen in meinem Leben recht häufig vor. Und die Frage, die sich stellt, ja, ich sehe Nicken, die Frage, die sich stellt dabei, wie reagiere ich darauf? Wie reagiere ich darauf, wenn sich jemand gegenüber mir feindlich verhält? Wenn jemand, ja, hohes Risiko aufnimmt, mich irgendwie zu verletzen oder irgendwie in meine Komfortzone eindringt? Egal ob auf Social Media, auf der Arbeit oder im Alltag, es kann vorkommen, dass wir Bekanntschaft mit Menschen machen, die uns irgendwie feindlich gesinnt sind. Und Jesus, er gibt uns drei Möglichkeiten mit auf den Weg, wie wir Menschen lieben können. Das gilt sowohl für unsere Freunde und Familie, für Menschen in unserem Umfeld, die uns nicht so nahe stehen, aber es gilt auch oder vor allem für unsere Feinde. Die erste Möglichkeit, die Jesus uns mitgibt, ist segnen. Um auf ein Beispiel auf das Autofahren zurückzukommen, ich darf lernen, Menschen, die mir im Straßenverkehr Unrecht tun, zu segnen. Das heißt, anstatt irgendwelche Gesten zu machen, wir kennen das alle irgendwie, den oder ich mache nichts vor oder andere irgendwie Böses auszusprechen über sie, Gutes über die Person zu sagen, sie zu segnen, etwas zu tun, was irgendwie gerade gegen uns gegen den Strich geht irgendwie oder was wir nicht fühlen, aber etwas Gutes über diese Person auszusprechen. Segnen heißt auch, sich für die andere Person, wir nehmen das Beispiel Verkehrsteilnehmer, aber du kannst es auch auf andere Personen ausweiten, auf deinen Arbeitskollegen, auf Menschen, wie Anna gesagt hat, in der Kirche, auf Menschen, die dir irgendwie, wo du denkst, boah, die haben was gegen mich, für diese Person sich bei Gott einzusetzen. Herr, ich bete, dass dieser Typ sicher an sein Ziel ankommt, ohne dass irgendwas passiert. Und es hat etwas mit Selbstbeherrschung und mit Besonnenheit zu tun, meine Emotionen, die ich in diesem Moment gerade fühle, nicht einfach freien Lauf zu lassen und auszurasten. Und diese beiden Charaktereigenschaften, also Besonnenheit und Selbstbeherrschung, das sind übrigens auch zwei Eigenschaften, die der Heilige Geist in uns hervorbringen möchte. Also Dinge, die zutiefst göttlich sind. Die zweite Möglichkeit ist Gutes tun. Viele Jahre nach Jesu Worten in der Bergpredigt greift Paulus diese Worte Jesu nochmal auf. Und zwar in Römer 12, Vers 20a bis 21. Dort schreibt er, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wir können also lernen, darauf zu achten, welche Nöte haben Menschen um uns herum. Paulus nimmt das Beispiel Hunger und Durst. Menschen fühlen sich geliebt, auch dein Feind fühlt sich geliebt, wenn wir ihre Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Hunger oder Durst, stillen. Also es ist immer eine gute Sache, glaube ich, Menschen einzuladen, zu sich nach Hause, privat kennenzulernen, ihnen Essen zu geben, ihnen Trinken zu geben, da sind wir gleich positiv gestimmt. Also wenn mir jemand etwas zu essen gibt, dann habe ich diese Menschen lieb, das könnt ihr wissen. Doch es gibt ja nicht nur den körperlichen Hunger, sondern es gibt ja auch Hunger nach Anerkennung, nach Wertschätzung. So manch einer hat einfach richtig Hunger nach einem Lächeln, nach einem Lächeln im Gesicht, wenn ich dich anschaue, nach einem Hallo, nach einem guten Wort. Etwas, was Pastor Albert sehr gut macht, ich habe die Erlaubnis, das zu teilen, ist das Kassiererin-Ritual. Und zwar, wenn er im Lidl einkaufen geht oder an der Kasse, merkt der Kassierer oder die Kassiererin, die sind irgendwie schlecht gelaunt, die sind genervt, irgendwas ist los, sie sind gestresst, dann sagt er ihnen einfach, hey, du machst einen richtig guten Job. Und dieser Satz, der tut Menschen so gut, der tut dieser Kassiererin so gut, einen einfachen Satz auszusprechen. Vielleicht war es der erste nette Satz in dem Leben an diesem Tag, die dieser Mensch gehört hat. Und ich bin mir sicher, Gott möchte durch diese guten Sätze, durch das Lächeln auf unseren Lippen, durch gute Gesten, nette Gesten, dadurch, dass wir Menschen Gutes tun, möchte er Menschen erreichen. Er möchte durch uns wirken, indem wir Menschen Gutes tun, indem wir sie segnen, indem wir für sie einstehen. Und wir wachsen auch geistlich erst dann, wenn wir bewusst aus unserer Komfortzone heraustreten und etwas tun, das uns irgendwie schwerfällt. Also es ist nicht in mir drin, dass ich jetzt Menschen dann sage, hey, du machst einen guten Job. Das erfordert irgendwie ein bisschen was. Menschen, ja, etwas zu tun, was auch irgendwie nicht normal ist. Oh, was denken die Leute hinter mir? Oh, bla bla bla. Einem uns vielleicht unsympathischen Menschen ein Lächeln, ein nettes Wort, ein Kompliment zu schenken, das ist das, wo Gott wirken möchte durch uns. Dritte Möglichkeit, beten. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, gerade für die Menschen zu beten, die mich besonders herausfordern, die in mir irgendwie verborgene Emotionen hochkochen lassen oder mir sonst in irgendeiner Weise Unrecht getan haben. Falls nötig, und das ist manchmal wirklich nötig, vergebe ich ihnen im Gebet auch und bete ganz besonders für sie um Schutz und Bewahrung, um Erfolg in ihrem Job, für ihre Familie, für all die Sachen, die mir einfallen, die gut sind, die ich mir auch wünschen würde, dass sie in meinem Leben laufen. Für das bete ich auch für andere Menschen und gerade für diejenigen Menschen, die mir irgendwie Unrecht tun, die in mir irgendwie auch Wut oder so hochkommen lassen. Solche Gebete verändern das Leben meines Feindes zum Positiven. Und das wirkt sich auch übrigens auch aus auf die Beziehung, die ich zu ihm habe. Weil, wenn in seinem Leben Dinge laufen, wenn es ihm gut geht, wenn er Erfolg hat, dann glaube ich, dann läuft es in seinem Leben und er ist gut drauf. Dann haben wir wieder vielleicht ein gutes Verhältnis. Doch noch viel mehr verändern sie meine Gefühle, meine Gedanken, meine Einstellungen, die ich gegenüber dieser Person habe. Es geht gar nicht darum, dass ich die andere Person ändern möchte. Ich bete dafür, dass Gott in ihrem Leben Gutes tut. Aber ich bete auch, damit meine Einstellung, meine Gedanken gegenüber dieser Person sich ändern. Wenn ich dir eins aus Erfahrung sagen darf, für eine Person zu beten, verändert dein Denken über sie radikal zum Guten. Wenn ich etwas Gutes über diese Person ausspreche, dann kann ich gar nicht mehr sauer sein. Diese destruktiven Gedanken, zerstörerischen Gedanken und Gefühle, die ich vorher noch in meinem Kopf hatte gegenüber dieser Person, die lösen sich in Luft aus. Ich habe schon öfters in meinem Leben mal erlebt, dass ich einen Tag abends im Bett den Tag reflektiert habe und ich an bestimmte Menschen gedacht habe, wo direkt wieder diese irgendwie Wut in mir hochkam, weil sie irgendwas gemacht haben, mich irgendwie unfair behandelt haben. Und ich habe mich dann wirklich entschieden, auch wenn ich es nicht gefühlt habe, diese Situation auch an Gott abzugeben, den Menschen zu vergeben. Und nach dem Beten konnte ich nicht mehr sauer sein auf diese Person. Und ich hätte euch gerne ein detailliertes Beispiel gegeben, irgendwie, ja, da war Person XY, die hat das und das gemacht und das ist passiert und so hat sie mich zur Weißglut getrieben, aber ich kann da nichts mehr sagen, weil das irgendwie weg ist aus meinen Gedanken, weil das nicht mehr da ist und mich das auch nicht mehr belastet. Wir dürfen das genauso tun, wie Gott das auch tut, indem er unsere Schuld, die wir tun, die wir gegenüber ihm tun, indem er sie, er wirft sie ins weite Meer, lesen wir in der Bibel, und er verrisst sie, er denkt da nicht mehr drüber nach. Und genau das Gleiche, das dürfen wir auch tun. An diesen drei Merkmalen, also an Segnen, gutes Aussprechen bei der Person, gutes Tun und Beten für die Person, ist erkennbar, dass wir Kinder Gottes sind. Weil Gott uns liebt, uns errettet hat und uns ein neues Leben gegeben hat, ist es uns möglich, uns anders zu verhalten als andere Menschen, die Gott nicht haben, die Gott nicht kennen. Er ist es nämlich, der unser Denken verändert, unser Reden, unser Handeln. Durch ihn und durch die Kraft seines Heiligen Geistes in uns können wir, so wie Paulus es schreibt, Böses mit Gutem überwinden. Das ist uns möglich. Das ist nicht nur eine Wunschtheorie, eine Fantasie, sondern durch ihn in unserem Leben können wir das tun. Das ist uns möglich. Und Jesus ist darin uns das beste Beispiel und unser Vorbild. Er kam als Mensch auf diese Erde. Was bedeutet, dass er ganz genau fühlt, was wir als Menschen durchmachen und worin auch wir herausgefordert sind. Ich bin mir sicher, auch damals gab es schon Straßenverkehr im Römischen Reich, da wo Jesus war, in Israel. Und auch dort hat er Emotionen gefühlt, gespürt. In den meisten Fällen hat er weitaus Schlimmeres erlebt, als wir jemals es erlebt haben oder noch erleben werden. Wir lesen in der Bibel davon, dass Jesus zornig war, dass er enttäuscht war, dass er traurig war. Doch sogar, als er voller Schmerzen, voller Todesangst am Kreuz hängt, körperlich und psychisch am Ende, spricht Jesus folgendes Gebet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Selbst in seiner dunkelsten Stunde betet Jesus für diejenigen, die ihn hassen und die ihn töten werden. Und er weiß, sie werden ihn töten, und er betet für diese Menschen. Das ist unser Vorbild. Jesus ist unser Vorbild, unser Anspruch. Nachdem Jesus uns das Gebot also gegeben hat, unsere Feinde zu lieben, und aufgezeigt hat, wie wir das auch praktisch tun können, durch unsere drei Möglichkeiten, segnen, Gutes tun, beten, erklärt uns Vers 45, warum. Dort steht: Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Zu damaliger Zeit war vor allem der Sohn der Repräsentant seines Vaters. Alles, was der Sohn tat, das wirkte sich auf das Image des Vaters aus. Und damit auch auf den Ruf der ganzen Familie, der ganzen Sippe. Das hatte weitreichende Folgen. Wir spiegeln also gerade dann Gott wieder und auch seine Familie, die Kirche, wenn wir unsere Feinde lieben. Wenn Menschen, die was gegen uns haben, merken, boah, der liebt mich gerade. Irgendwie, das ist was anderes. Der macht nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der gibt mir nicht das zurück, was ich ihm gerade gegeben habe, sondern er überwindet Böses mit Gutem. Auch wenn er das vielleicht nicht so sagen würde. Aber er merkt das. Menschen merken das, wenn wir sie lieben. Auch Gott liebt nämlich unabhängig davon, was wir Menschen tun und unabhängig davon, ob Menschen Gottes Freunde oder Gottes Feinde sind. Zu guter Letzt wollen wir uns dem Vers widmen, der vielleicht am schwierigsten zu verstehen ist in unserem Abschnitt heute. Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dieser Vers steht im Kontext von Liebe. Und deshalb muss auch dieser Vers in Bezug auf Liebe ausgelegt werden. Es geht also nicht darum, dass wir einfach grundsätzlich perfekt sein sollen, sei mal perfekt und fertig, sondern es geht darum, dass wir vollkommen in der Liebe sein dürfen. Aus meiner eigenen Kraft habe ich gar keine Chance, meine Feinde zu lieben. Ich brauche Gottes Liebe, die ich in meinem Leben erlebe. Im Gebet erlebe ich, dass ich mit Gottes Liebe erfüllt werde. Und das ist diese Liebe, mit der ich auch meine Mitmenschen, meine Freunde, meine Familie, meinen Nächsten, der Hilfe braucht, aber auch meine Feinde lieben darf. Unser Anspruch ist und bleibt Gott selbst. Er ist unser Ziel, unser Vorbild, unsere Orientierung. Ihm wollen wir ähnlich sein, niemand anderem. Und unser Wunsch, unser Gebet ist: Ich will auch so vollkommen lieben, wie du es tust, Gott. Und dieser Wunsch, der führt ins Gebet. Das führt dahin, dass wir sagen: Gott, verändere du mein Wollen, verändere du mein Denken, mein Handeln. Ich gebe mich dir hin, damit ich so vollkommen lieben darf, wie du es tust. Ich will dich widerspiegeln. Nur aus der Nähe zu Gott, in der wir uns verändern lassen, erleben wir, dass sich unsere Liebe nachhaltig so entwickelt, dass es in Werten und Prinzipien, die im Reich Gottes gelten, immer ähnlicher werden. Und das ist unser Ziel als Christen, als das Ziel als Kinder Gottes, als Repräsentanten Gottes. Wir wollen Menschen lieben, unabhängig davon, was sie getan haben, wie sie zu uns sind, wie sie uns behandeln. Unser Auftrag ist es, den Menschen Gottes Liebe ganz praktisch zu zeigen und zu zeigen: Ich habe dich lieb und Gott hat dich auch lieb. Indem wir für sie beten, indem wir Gutes über sie aussprechen in ihrem Leben und indem wir ihnen ganz praktisch Gutes tun. Wenn du dich auf diesen Weg machen möchtest, auf dieser vollkommenen Liebe immer näher zu kommen, dann entscheide dich doch heute, bei einem dieser drei Schritte einzusteigen und die praktischen Anweisungen Jesu umzusetzen. Anzufangen dafür, für Menschen zu beten, ihnen Gutes zu tun. Ich glaube, wir haben alle Menschen im Kopf gerade, wo wir irgendwie denken: Oh, das sind Menschen, die uns herausfordern, das zu tun. Es kann aber auch sein, dass du hier bist und diese vollkommene Liebe, mit der Jesus liebt, noch gar nicht kennst. Und lass uns als Gemeinde die Augen schließen oder auf den Boden schauen. Denn wenn du diese Liebe in deinem Leben erleben willst, dann möchte ich dich einladen: Entscheide dich heute für Jesus. Er liebt dich unabhängig davon, was du getan oder erlebt hast. Jesus lädt dich ein, ein Leben voller Liebe mit ihm zu leben. Und wenn du ein neues Leben mit Jesus beginnen möchtest, dann heb doch jetzt deine Hand als Zeichen für deine Entscheidung für ihn. Dann sieht Gott die Hand, und ich sehe diese Hand auch. Dann weiß ich, dass du da bist, dann kann ich von hier aus für dich beten. Wenn du hier bist und sagst, ich will mich entscheiden für die vollkommene Liebe, mit der Jesus mich liebt, dann heb gerne deine Hand. Dankeschön, dass du es dir überlegt hast. Wenn du dir noch nicht sicher bist, dann kannst du sehr gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu kommen, auf Alain zu kommen, auf unseren Moderator heute. Und wir wollen trotzdem beten als Gemeinde zusammen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du allein sollst mein König sein. Erfülle mein Herz mit deiner Liebe. Amen.